Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Guten Tag. Suat Lamrubal ist als deutsche Kommunalbeamtin vor allem in der Migrations- und Integrationsarbeit in Nordrhein-Westfalen tätig, derzeit bei der Ausländerbehörde in Düsseldorf. Als Tochter marokkanischer Einwanderer weiß sie, wovon sie spricht, wenn es um Rassismus und Diskriminierung geht. Und dagegen engagiert sie sich, ist als Referentin, Trainerin, Moderatorin unterwegs, kennt sich aus mit interkultureller Kommunikation und Diversity Management. Gerade hat Suat Lamrubal auch ein Buch geschrieben, Yalla, Deutschland, wir müssen reden. Ich erreiche Sie per Internet in Krefeld. Guten Tag, willkommen, Frau Lamrubal.
Guten Morgen.
Dieses Yalla, das kenne ich aus türkisch und arabisch geprägten Kiezen hier in Berlin, aber auch aus Comedy-Sendungen und aus dem Rap, heißt so viel wie los geht's, auf geht's, beeil dich. Das bedeutet also höchste Zeit, Deutschland, wir müssen reden. Worüber?
Ja, auf den Punkt gebracht. Das ist auch meine Definition von Yalla. Wir müssen vor allem über Dinge reden, die leider innerhalb der letzten Jahre hier in Deutschland nicht so gut gelaufen sind. Ich spreche aus meiner Perspektive zum einen, wie du auch richtig gesagt hast, meine eigene Geschichte als sozusagen klassisches Gastarbeiterkind, die Geschichte meiner Eltern, meines Vaters hauptsächlich, aber auch meiner Mutter, die sehr früh verstorben ist. Dann die andere wichtige Perspektive als Kommunalbeamtin, die schon viele Jahre in der Migrationsarbeit tätig ist. Und somit sehe ich sozusagen, egal aus welcher Perspektive ich schaue, gewisse Herausforderungen und Probleme, die sich auch innerhalb der letzten Jahre kaum verändert haben, gerade wenn wir über den Bereich Migration sprechen. Und da sage ich ganz klar, wir müssen jetzt reden, bevor es zu spät ist. Deshalb, Yalla Deutschland, wir müssen reden.
Und über diese verschiedenen Perspektiven werden wir reden in dieser Stunde, natürlich auch über Deutschland aus den vielen Perspektiven von Suat Lamrubal. Mich interessiert, wer hier eigentlich genau angesprochen wird als Gegenüber mit dem Namen Deutschland. Das vertiefen wir gleich noch.
Sehr gerne.
Yalla Deutschland, wir müssen reden. So ist das Buch der deutsch-marokkanischen Migrations- und Bildungsexpertin Suat Lamrubal überschrieben. Sie haben das Land Deutschland als Ansprechpartner gewählt, Frau Lamrubal. Sie duzen es. Wen genau sprechen Sie denn da an? Also mit wem würden Sie gern ins Gespräch kommen?
Also es kommt ja immer ganz drauf an, welche Themen ich anspreche. Oftmals spreche ich natürlich auch mit Teilen unserer Gesellschaft. Manchmal spreche ich mit der Bundesregierung direkt, mit der Politik, je nachdem, wer gerade für diesen Bereich in der Verantwortung steht. Ja, das heißt, ich spreche ja viel, wenn ich über unsere eigene Geschichte, also die Geschichte meiner Familie spreche und da natürlich auch Deutschland gewisse Vorwürfe mache, darauf hinweise, dass es einfach an gewissen stabilisierenden Strukturen gefehlt hat. Da spreche ich natürlich auch direkt mit Politik und Bundesregierung, weil die ja auch gewissermaßen in der Verantwortung stehen, gewisse Strukturen zu schaffen. Ja? Wenn ich über Alltagsrassismus spreche, wenn ich beispielsweise darüber spreche, dass mein Sohn vor 2 Jahren Opfer eines rassistischen Übergriffs geworden bin und die Bahn voll war und keiner sich sozusagen eingemischt hat, dann spreche ich natürlich mit gewissen Teilen unserer Gesellschaft und sage, okay, wir stehen in einer Verantwortung, da auch aufzustehen. Aber jeder kann im Grunde genommen selbst entscheiden, ob er sich angesprochen fühlt oder nicht angesprochen fühlt.
Weil oder ob er sich auf den Schlips getreten fühlt oder nicht.
Oder auf den Schlips getreten fühlt. Das hatte ich ja bisher schon sehr, sehr oft, aber es bleibt de facto so, dass wir ja trotzdem, egal mit wem ich spreche, alle dafür verantwortlich sind.
Sie beschreiben, dass Gespräche immer dann schwierig werden, wenn ihr Gegenüber Angst bekommt. Also Angst, möglicherweise eigene Privilegien zu verlieren. Beschreiben Sie mal so eine Situation.
Also ich glaube, gerade wenn es um sozusagen Veränderungsprozesse geht, sprechen wir zum Beispiel die Stadtverwaltung an oder das, was wir momentan in Kommunalverwaltungen haben, wenn sich da etwas verändern soll. Ja, also Menschen, die zum Beispiel jahrelang immer das Gleiche gemacht haben und sich auch in gewissen Machtverhältnissen befinden, die kriegt man ganz schwer davon überzeugt, Dinge anders zu machen. Auch das hat mit dem Verlust von eigenen Privilegien zu tun. Wenn wir über Gleichberechtigung, gleichberechtigte Teilhabe sprechen oder über Chancengleichheit sprechen, nehmen wir an den Bereich Bereich Bildung oder sozusagen Berufschancen. Auch da haben wir einen Kampf zu verzeichnen. Und auch da glaube ich, dass es um die Sicherung eigener Privilegien geht, weil keiner möchte verzichten. Wenn wir über Flüchtlingspolitik oder Migrationspolitik und wir beispielsweise fordern, dass die Zahl von Migration begrenzt oder reduziert wird, dann, weil die Menschen Angst haben, dass ihnen der Arbeitsplatz zum Beispiel weggenommen werden könnte, auch dann sprechen wir über die Sicherung von eigenen Privilegien.
Also wie gehen Sie denn damit durch und durch? Ja, wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie merken, ein Vorgesetzter, der hat Angst, dass er irgendwas ändern soll, dass Sie ihm unterstellen, er soll, dass Sie fordern, dass er irgendwas ändern soll. Wie gehen Sie daran, wenn Sie merken, hier beginnt die Mauer?
Also ich glaube, da ist einfach erforderlich, trotzdem gewissermaßen diplomatisch zu bleiben und immer wieder den Mehrwert von Veränderungsprozessen zu vergegenwärtigen. Ja, ich glaube, damit kriegt man die Menschen immer ganz gut, die Menschen ein bisschen verstehen. Wenn ich diesen Veränderungsprozess mitgehe, dann ist sozusagen der Mehrwert wechselseitig. Beispielsweise wird auch für mich meine Arbeit einfacher, wenn ich zum Beispiel über das Thema interkulturelle Handlungskompetenz spreche und die Erfordernis und auch den Sinn und Zweck, warum wir das machen und argumentiere, dass es sozusagen für den Vorgesetzten auch besser ist, weil Dinge einfacher werden, weil vielleicht die Arbeit sich schneller erledigen und effektiver erledigen lässt, dann haben sie die Menschen eigentlich immer, zumindest haben sie dann die Aufmerksamkeit. Mhm. Es wird dadurch nicht viel einfacher.
Sie arbeiten ja seit 16 Jahren direkt im Zentrum des Geschehens in Kommunalbehörden, aktuell in der Ausländerbehörde in Düsseldorf, haben face-to-face mit Menschen zu tun, die nach Deutschland einwandern wollen oder das schon gemacht haben. Das heißt, die Behörden des Deutschlands, von dem Sie sprechen, sollten die Hilfesuchenden, Sie nennen sie Kundinnen, Kunden, darin unterstützen, ihre Rechte und Pflichten in Deutschland kennenzulernen und wahrzunehmen. Wie sieht aber die Realität aus?
Die Realität sieht für mich sehr oft sehr traurig aus, weil ich immer wieder auf Menschen stoße, die überhaupt nichts oder sehr, sehr wenig über ihre eigenen Rechte und Pflichten wissen. Gerade wenn wir über den Bereich des Ausländerrechts sprechen, dann haben sie oft Menschen, die kommen mit wenig Wissen. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir sehr wenige niederschwellige Angebote, also Aufklärungs- und Informationsangebote für diese Zielgruppe haben. Und dann haben sie natürlich auch nochmal die Situation, dass meistens, wenn sie, ich weiß nicht, ob sie jetzt persönlich oder vielleicht mal jemanden begleitet haben oder wiederum jemanden kennen, der vielleicht in der Ausländerbehörde mal vorgestellt gesprochen hat,
ja, dann merken sie... aktuell mit ukrainischen Flüchtlingen, ja.
Ja, sehen Sie, dann haben sie oft, obwohl, da gibt es einen kleinen Unterschied, aber vielleicht kommen wir darauf noch ein bisschen zu sprechen, sie haben dann oft die Situation, dass die Sachbearbeiterinnen sehr kurz angebunden sind. Es geht ja nicht um Aufklärung, ja, sondern es geht darum, um schnell abzufertigen und der Nächste bitte, ja. Mhm. Und es ist immer so eine gewisse Anspannung auch in dem Raum. Es ist ja keine Willkommensbehörde, auch wenn wir uns das wünschen. Und ich glaube, diese beiden Aspekte, die tragen sehr, sehr viel dazu bei, dass wir momentan eine unbefriedigende Atmosphäre und Situation haben.
Man bekommt den Eindruck, dass Sie die konkrete Arbeit wirklich gern machen, dass Sie Menschen helfen wollen, in Deutschland anzukommen. Aber Sie nennen in Ihrem Buch die Behörde, die maßgeblich dafür zuständig ist, die Rausländerbehörde. Also das ist Ihr Arbeitgeber. Was meinen Sie, wie man dort auf das Buch reagiert? Also gab es schon Reaktionen? Womit rechnen Sie?
Also man darf natürlich in dem Buch nicht alles wirklich nehmen. Sie haben ja wahrscheinlich vieles aus dem Buch gelesen und von daher sehen Sie, dass ich auch vieles mit, also Humor ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um vielleicht auch kritische Themen zu überbringen. Ich glaube, diesen Begriff Ausländerbehörde, den habe ich ja nicht erfunden, sondern der Begriff, der herrscht sozusagen innerhalb der Community auch, weil die Menschen das Gefühl haben, so behandelt zu werden. Ja? Und ich glaube, mit diesem Begriff hören die Menschen vielleicht auch einfach zu. Und ich will natürlich, ich bin sehr daran interessiert, den Menschen zu helfen, aber es geht nicht nur immer darum, den Menschen zu helfen und positiv zu entscheiden, sondern man kann ja auch belastende Entscheidungen treffen, negative Entscheidungen, Abschiebungen, alles, was da dran hängt. Aber dennoch können wir uns ja vielleicht darauf einigen, dass man auch diese Botschaften in einer guten Art und Weise überbringt. Also ich muss nicht abwertend mich verhalten oder sozusagen sehr mit meinen Machtverhältnissen, die nun mal eine öffentliche Verwaltung hat, spielen, um vielleicht auch, also vielleicht auch negative Entscheidungen zu überbringen. Und nicht alles läuft auch schief, um das vielleicht auch mal so zu sagen. Ich spreche hauptsächlich die Probleme an.
Jalla Deutschland, wir müssen reden. Dieser Text kommt also ja irgendwie erstmal als Zwiegespräch mit Deutschland daher, aber hat eben auch, Sie haben den Humor eben angesprochen, schon auch so eine Art Bühnenton. Was ist das für eine Form? Eher eine Wutrede?
Ich weiß nicht, ob das, also ist ja viel echte Enttäuschung auch dabei, das müssen wir jetzt auch sagen. Also ich glaube, die Perspektive einzunehmen einer Kommunalverwaltung ist ja weitaus einfacher, als über die eigene Geschichte auch zu sprechen. Und dies zu benennen, das ist natürlich auch ganz viel Trauer und Enttäuschung, wenn ich mir sage, wir reden so viel von Wechselseitigkeit, aber liebes Deutschland, warum warst du dann nicht da, als ich dich gebraucht habe? Ja, das ist ja echte Emotion. Das ist ja nicht etwas, was ich sozusagen sage, weil es gut klingt oder weil es vielleicht die Leser oder die Hörerinnen ja vielleicht so ganz gut finden, sondern ich habe meine Familie auch, eine schwierige Zeit durchgemacht, in der ich mir gewünscht hätte, dass Deutschland vielleicht doch ein bisschen präsenter wäre. Und ich glaube, ich bin da nicht ganz allein.
Die deutsch-marokkanische Kommunalbeamtin Souat Lamroubal hat selbst von Kindheit an Diskriminierungen erlebt. 1982 in Dormagen geboren. Sie musste sich oft anhören, geh doch dahin zurück, wo du herkommst. Obwohl sie aus Deutschland kommt, obwohl sie hier geboren ist. Häufig wurde die Beschimpfung, du Mohrenkopf oder Kameltreiberin, hinterhergeschoben. So beschreibt sie es in ihrem aktuellen Buch. Aber noch schmerzhafter scheint für sie zu sein, und das haben Sie, Frau Lamroubal, eben schon angedeutet, wie ihr heute volljähriger Sohn noch viel Schlimmeres erlebt. Oder das erleben Sie vielleicht als Mutter auch noch viel schlimmer. Wollen Sie uns das genauer erzählen?
Ja, also ich denke, ich gebe ganz, ganz viel dafür, dass ich meinen Kindern ganz bewusst und klar vermittelt, dass sie gleichwertiger Teil unserer Gesellschaft sind, weil sie es auch einfach sind. Und dann ist es natürlich schmerzlich zu beobachten, dass sie trotzdem Alltagsrassismus ausgesetzt sind. Also ich erlebe es sehr häufig gerade im Bereich der Schule, und ich sehe auch einen Unterschied zwischen dem, was meine Tochter miterlebt und was mein Sohn miterlebt. Und ich würde einfach sagen, so gefühlt oder aus der Perspektive einer Mutter hat mein Sohn es da vielleicht noch ein bisschen schwerer. 2020 war es beispielsweise so, und das ist, glaube ich, eine Sache, die immer noch sehr, sehr tief sitzt, dass mein Sohn angegriffen wurde in Düsseldorf, weil kam gerade einfach vom Friseur, und er wurde körperlich attackiert, mit der Faust ins Gesicht geschlagen, gewürgt. Es wurde immer wieder gerufen, ich bringe dich um, ich bringe dich um. Der Mann hat versucht, ihn vor die Bahn zu schubsen, und sozusagen, es war 17 Uhr, die Bahn war voll, viele Zuschauerinnen, die wir hatten, und keiner ist sozusagen eingeschritten. Und irgendwann, als mein Sohn sich dann befreien konnte und geschafft hat, in die Bahn wieder zu flüchten, war die erste Frage, die ihm gestellt wurde, Junge, was hast du gemacht? Ja, also das heißt, wir haben da mindestens zwei Täter. Einmal natürlich denjenigen, der diesen Übergriff ausgeübt hat, und dann natürlich aber auch eine Gesellschaft, die einfach zuguckt. Ne? Also ich habe es jetzt nicht so, dass ich gar kein Verständnis dafür habe, wenn man Angst hat, aber es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, vielleicht trotzdem einzugreifen, und auch so wie sozusagen das Verfahren, es gab da ja ein Strafverfahren zu, wie wir während des Verfahrens betreut wurden, glaube ich, dass wir dann auch nochmal den Umgang von Sicherheitsbehörden mit solchen Übergriffen thematisieren sollten.
Und Sie meinen, dieser Übergriff ist passiert einzig und allein, weil er nordafrikanisch aussieht?
Also ich weiß nicht, ob es unbedingt nordafrikanisch ist.
Aber anders aussieht.
Genau, das ist definitiv das Fremde ist, weil was gibt es sonst für einen Grund, jemanden zu sehen und direkt voller Wut und voller Hass zu sein und jemanden so eine Gewalt anzutun, wenn dem überhaupt gar kein Konflikt vorangegangen ist. Also für mich ist das Naheliegendste, und auch der Verfassungsschutz hat es ja als rassistischen Übergriff auch eingestuft. Ja.
Wie hat Ihnen dieses Erlebnis vor 2 Jahren verändert?
Also mein Sohn hat auch heute noch sehr darunter zu leiden, vor allem weil das Verfahren ja eingestellt wurde. Und ich glaube, das ist immer was ganz, ganz Furchtbares. Ne? Also es ist nicht so, wie wenn jemand dann zur Rechenschaft gezogen wurde. Er hat natürlich immer noch sehr viele Ängste. Wir sind inzwischen auch aus diesem Ort umgezogen, obwohl wir da erst wirklich sehr kurz gewohnt hatten. Sie hatten ja eben erwähnt, dass ich viele Jahre zwar in der Stadtverwaltung bin, aber ich habe viele Jahre in Bonn gelebt und wir sind da gerade erst nach Düsseldorf und sind dann nach wenigen Monaten weg, weil für ihn so Alltag gar nicht mehr möglich war. Und er hat natürlich auch ein gewisses Vertrauen in die Gesellschaft verloren und stellt sich natürlich auch wirklich die Frage, also dieses ganze Thema der Identität spielt natürlich jetzt nochmal eine übergeordnete Rolle.
Ja. Was vermeiden Sie in Ihrem Alltag? Was machen Sie anders als die meisten Deutschen?
Seit dem Erlebnis oder meinen Sie im Allgemeinen?
Ja, vielleicht hat sich das nochmal verschärft. Vielleicht gab es schon vorher Strategien, die aber jetzt noch deutlicher sind.
Also ich versuche immer eine Normalität, die nicht abweichend ist zur Normalität von Bio-Deutschen zu pflegen. Ja, also das so sollten meine Kinder auch, wenn sie vieles anders machen oder viele Dinge auch einfach vermeiden, dann verstärkt das ja nur gewissermaßen Ängste. Und ich sage immer meinen Kindern, lasst sozusagen so destruktive Strukturen niemals Teil eurer Normalität werden. Und deshalb setze ich viel daran, wenn ich sage, wir sind gleichwertiger Teil, dass wir uns natürlich auch in unserem Alltag nicht von anderen unterscheiden.
Ja, gut, beruflich machen Sie das vor, leben Sie das vor. Sie sind seit 2006 verbeamtet, arbeiten in verschiedenen Bereichen der Kommunalverwaltung in Nordrhein-Westfalen, aktuell eben in der Ausländerbehörde in Düsseldorf. Das war ja ein gesellschaftlicher Plan, mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in die Verwaltungen zu holen. Ist dieser Plan aufgegangen?
Also der Plan ist in gewissen Verwaltungen auf jeden Fall aufgegangen. Das merke ich ja. Sie hatten ja gesagt am Anfang, dass ich auch als Dozentin und als Fachexpertin unterwegs bin. Und gerade wenn ich dort mit Behörden zusammenarbeite, die sozusagen extern sind, merke ich, dass ein ganz, ganz großes Interesse ist. Ich merke das auch in meinen Schulungen, dass ja die Mitarbeiterinnen, die dort sitzen, ja, entweder Migrationshintergrund haben oder sozusagen die Eltern Migrationshintergrund haben, da ist ein Interesse auf jeden Fall vorhanden. Aber es ist auch noch viel Luft nach oben. Wir haben beispielsweise, das thematisiere ich ja auch kurz in meinem Buch, viele Menschen mit Migrationshintergrund, die sich für den Bereich interessieren, auch vielleicht für den Bereich der Ausländerbehörden. Aber spätestens, wenn sie in diese Ausländerbehörden kommen, dann bleiben sie nicht lange, weil sie an diesen starren Strukturen, das ist halt nicht das, was sie sich sozusagen erhoffen. Sie wollen mitwirken, mitverändern. Ich meine, warum holt man sich sonst Menschen vielleicht mit Migrationshintergrund in die Verwaltung? Doch nicht, damit diese sich an die starren Strukturen anpassen, sondern eher vielleicht umgekehrt, also im besten Fall.
Sie beschreiben die große Fluktuation der Beschäftigten, die große Überforderung. Also einen Satz hebe ich mal heraus. Alle, die ich kenne, gehen an ihrem Engagement kaputt und stehen kurz vor dem Burnout.
Ja.
Wodurch entsteht diese Überforderung bei so vielen?
Also im Bereich, diesen Satz habe ich ja geschrieben, der bezieht sich nicht nur auf die Ausländerbehörden, sondern die Bereiche von also im Migrationsbereich in Kommunalverwaltungen. Und ich glaube, dass wir dort einfach einen sehr hohen Bedarf, der innerhalb der letzten Jahre natürlich gestiegen ist und vielleicht jetzt durch die Situation in der Ukraine natürlich noch mehr gestiegen ist, da haben wir einen hohen Bedarf. Und es ist schon seit ganz, ganz vielen Jahren so, dass wenn Sie zum Beispiel in die Ausländerbehörden gucken, dann haben Sie natürlich auch einen fachlich hohen Anspruch. Also wir sprechen über ein Gesetz, das ja von ständigen Veränderungen geprägt ist. Schauen Sie sich nur an, was seit 2015 zum Beispiel passiert ist, wie oft sich dieses Gesetz verändert hat. Und auch das ist ja auch eine Herausforderung, der sich die Menschen immer wieder annehmen müssen. Wir haben also einen oft mit Krankheitsfällen zu tun. Wir haben eine fachliche Überforderung und dann haben sie natürlich die emotionale Überforderung auch nochmal. Das gelingt nicht vielen Menschen, langfristig auch vielleicht negative Entscheidungen den Menschen zu vermitteln, weil wir ja gerade, wenn wir über den Bereich der Ausländer, des Ausländer- und Asylrechts oder Asyl- und Ausländerrechts sprechen, dann sprechen wir ja auch über Schwerpunkte oder über Bereiche, die ja existenziell sind. Ne? Also von der Ausländer, davon ist ja abhängig, darf ich bleiben, darf ich nicht bleiben, darf ich mir eine Wohnung anmieten, darf ich diesen Beruf ausüben, darf ich studieren, also alles, was einem ja zu einer gewissen Autonomie verhilft. Ich glaube, da einmal Nein zu sagen, man fühlt sich natürlich dann vielleicht auch mal, ja, vielleicht auch verantwortlich dafür, dass das Leben der Menschen vielleicht dann auch nicht so läuft, wie sich diese Menschen auch wünschen. Ne? Und das ist auch nochmal eine Herausforderung, über die wir sprechen müssen.
Wie gehen Sie selbst damit um, mit Überforderungen, mit Erschöpfungszuständen, damit negative Bescheide zu vermitteln?
Ja, also ich glaube, dass das für jeden von uns schwierig ist. Aber wie ich schon zu Anfangs gesagt habe, es kommt natürlich auch auf das Wie an. Ne? Also es gibt nun mal ein Gesetz, das hat oberste Priorität, natürlich auch für mich. Was ich aber in anderen Bereichen der Migrationsarbeit immer wieder feststelle, ist, wenn Sie sich immer wieder ein Stück weit mit Ihrer eigenen Geschichte konfrontiert fühlen, dann haben Sie natürlich ein überaus hohes Engagement. Und da ist Abgrenzung natürlich nochmal schwieriger, als wenn Sie vielleicht in einem Bereich sind, der so wenig mit Ihnen zu tun hat. Deshalb ist mir das in der Vergangenheit auch passiert, dass ich da natürlich meine Grenzen so nicht einhalten konnte und mich da fast in die Erschöpfung gearbeitet habe. Was heißt fast in die Erschöpfung? Doch in eine extreme Erschöpfung gearbeitet habe und auch erstmal wieder eine Zeit gebraucht habe, um wieder auf die Beine zu kommen, weil man sich immer gewissermaßen auch verantwortlich fühlt. Das darf natürlich nicht sein, aber davon bleibt man natürlich dann auch nicht, ja, das kann man halt auch nicht abschalten, ne?
Aufgewachsen ist Suat Lamrubal als jüngste von 5 Kindern in Neuss. Die Eltern waren in den 1970er Jahren aus Marokko eingewandert. Der Vater, ein klassischer Gastarbeiter, hat schwere Arbeit geleistet. Er hat Kessel in einem Pharmaunternehmen geputzt. Die Mutter kümmerte sich um die 3 Söhne und 2 Töchter. Wie war diese, ja, sowohl deutsch als auch marokkanische geprägte Kindheit, Frau Lamrubal?
Ja, vielleicht nur eine kleine Korrektur. Es sind 3 Schwestern und 2 Brüder. Also wir sind 3 Mädchen und 2 Jungen. Es war, wie man in dem Buch ja auch erkennt, trotz gewissen Herausforderungen eine wunderschöne Zeit trotzdem. Also gerade wie unsere Mutter uns geprägt hat, was sie uns mitgeben konnte, hat uns sehr bestärkt. Und auch heute leben wir gerade noch von dieser Liebe, die wir genossen haben. Wir sind in sehr bescheidenen Verhältnissen groß geworden. Wir hatten nicht viel, aber dennoch ist dadurch unsere Kreativität gestiegen und gewissermaßen auch unsere Bescheidenheit. Dort, wo wir groß geworden sind, spielte das Thema Migration natürlich auch eine große Rolle, genau wie es viele andere Familien gab, die in wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen lebten. Aber das hat für uns in der Kindheit einfach auch nochmal den Zusammenhalt gewissermaßen gestärkt. Also ich spreche sehr viel über meine Mutter in dem Buch, weil sie auf jeden Fall mein allergrößtes Vorbild war und auch ist, obwohl unsere Definition von Vorbild ja, oder die Definition Deutschlands Definition von Vorbild, da distanziere ich mich ja ganz klar in dem Buch von, vielleicht eine andere ist. Ja, das heißt,
was ist das genau, was so vorbildhaft war an Ihrer Mutter, die Sie eben früh verloren haben?
Also erstmal die Stärke, die meine Mutter hatte und uns auch vermittelt hat, die Motivation, immer trotzdem weiterzumachen, die Intelligenz, die Eloquenz, mit der meine Mutter agiert hat, die Liebe und die Fürsorge und die Beständigkeit, trotzdem auch immer zu geben, obwohl man nichts hatte, die Werte, die unsere Mutter uns vermittelt hat. Und sie war auch einfach, sie war ein Survivor und sie war eine Kämpferin. Und hatte einfach eine Art, dies zu vermitteln, die ist unbeschreiblich, die Ruhe und die Geduld auch, die sie hatte. Ich bin sehr, 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 sehr dankbar, auch wenn das nicht viele Jahre waren.
Sie waren 16, als ihre Mutter gestorben ist. Und dann natürlich auch sehr früh in der Rolle, bei Arztbesuchen für die Mutter übersetzen zu müssen. Auch schon ganz früh eine starke Überforderung wahrscheinlich. Dann gab es dieses Marokko zu Hause, welche Sprache wurde da gesprochen?
Tamazight, also Berbisch. Viele Menschen nennen das Berbisch, ja. Also Ursprache von Marokko.
Also über die Sprache lebte das Marokkanische auch innerhalb der deutschen Familie. Wie wurde aber Marokko selbst Ihnen nahegebracht? Sind Sie da regelmäßig hingefahren?
Ja. Also wir waren immer sowieso, die Sommerferien waren gesetzt, ne? Also die 6 Wochen waren immer in Marokko und wenn es die Möglichkeit gab, darüber hinaus natürlich auch. Und wir haben ja eine sehr große Familie. Ich nenne sie ja in meinem Buch eine Mega-Familie in Marokko. Und das hat natürlich auch nochmal das Ganze geprägt. Und natürlich so, wie wir gelebt haben, ne? Nennen wir gewisse Teile aus der Kultur einfach, ob es das Essen ist, ob es natürlich auch gewisse Bereiche der Religion sind, etc. pp. Die haben wir natürlich hier in Deutschland auch gehabt. Aber
der Großvater hatte 7 Frauen und 42 Kinder.
Ach ja, das ist der Punkt, der am häufigsten diskutiert wird.
Ja, ist beeindruckend.
Wenn wir das nur sprechen. Ja, ich finde es auch super beeindruckend. Vor allem finde ich es beeindruckend, wie die Frauen damit umgegangen sind. Also ich würde meinen Mann nicht teilen, das war sozusagen. Aber man muss auch sagen, er hat ja auch nicht alle 7 auf einmal, sondern ne, wie man weiß, es sind ja nur 4 Frauen erlaubt. Und deshalb ist das die Gesamtzahl an Frauen, von denen wir sprechen. Und ich führe viele Gespräche mit meiner Oma, weil ich diese Zeit einfach faszinierend finde. Ne? Ich sage ihr immer wieder, wie hast du das geschafft? Und erzähl mir, und wie war das Leben früher? Und es ist natürlich, manchmal sind gewisse Punkte auch befremdlich, wo ich mir denke, okay, boah, krass, das könnte ich nicht. Aber auf der anderen Seite habe ich einen riesigen Respekt vor dem, was gerade auch meine Oma geleistet hat und stolz drauf.
Ja, wie nimmt denn diese marokkanische Familie Sie wahr, die so ganz anders aufgewachsen ist, also die als Jugendliche schon viele Freiheiten in deutschen Freizeitclubs erlebt hat und sich so ja, ganz frei entwickeln konnte, auf dem Gymnasium war, heute Beamtin ist in Deutschland?
Ja, also so frei entwickeln konnte ich mich nicht. Ne? Also das muss ich dann auch nochmal ganz klar sagen. Also ich komme ja trotzdem aus einem Haushalt, der ja gewissermaßen eher so konservativ war. Also Freiheiten in der Kindheit vergleichbar mit Freiheiten, die zum Beispiel jetzt biodeutsche Frauen hatten oder sowas, die gab es auf gar keinen Fall. Also es gab schon starke Einschränkungen, aber das war okay. Trotzdem ist es natürlich so, egal wie sehr ich auch zum Ziel hatte, so marokkanisch wie möglich wahrgenommen zu werden, war mir natürlich trotzdem die Deutschen. Ne? Also das merkt man ja schon daran. Ich spreche eigentlich noch relativ gutes Marokkanisch, aber das hören sie schon raus. Oder gewisse kulturelle Aspekte, die mir einfach nicht bekannt waren. Und deshalb habe ich mich dann immer wieder, egal wie sehr ich versucht habe, gewissermaßen zu kaschieren, bin ich dann natürlich hier oder da immer wieder in einen Fettnäpfchen getreten. Und deshalb waren wir immer die Touristen mehr oder weniger, ne? Von daher, ja.
Ihr Vater ist in Deutschland alt geworden, er lebt noch. Wie ist er hier alt geworden? Mit welcher Haltung zu diesem Land?
Mit ganz, ganz viel Dankbarkeit. Also mein Vater ist, nicht, dass ich das nicht wäre, aber seine Dankbarkeit ist nochmal eine andere. Und ich glaube aber, dass sein Plan auch ein anderer war. Als er gekommen ist nach Deutschland, als Gastarbeiter gerufen wurde, war, glaube ich, nie sein Ziel, hier alt zu werden, sondern es gab da diese Beziehung mit Deutschland und zwar, du brauchst mich, kein Problem, ich brauche dein Geld und am Ende baue ich mir ein Haus und kehre zurück in meine Heimat. Es ging nie darum, eine neue Heimat zu finden oder um Identität oder um Deutschwerden. Und als wir dann natürlich, oder jetzt auch ich dann da war und die ganze Familie dann auch hier aufgewachsen wurde, hat sich das verändert. Ich glaube, dass mein Vater viel für uns geopfert hat, große Herausforderungen auch angenommen hat und um uns einfach ein besseres Leben zu verschaffen. Ob es jetzt wirklich besser war, keine Ahnung, aber ich glaube, mein Vater blickt heute ganz stolz auf uns und ist sicherlich auch der Meinung, dass Deutschland dazu beigetragen hat, dass es uns heute verhältnismäßig gut geht.
Dieses Wort Dankbarkeit taucht immer wieder auf bei Ihnen. Also einerseits eben diese ungebrochene Dankbarkeit der Einwanderer, wie Ihr Vater einer war, Gastarbeiter. Wird diese Dankbarkeit aber von den Deutschen in und außerhalb von Behörden heute noch immer erwartet und auch eingefordert?
Ja. Das auf jeden Fall. Also diese Dankbarkeit, das ist ja das, was ich ein bisschen schwierig, weil ich kann ja dankbar sein. Ich bin ja auch dankbar. Ich bin jetzt nicht dankbar dafür, dass Deutschland mich aufgenommen hat, weil ich nun mal deutsch bin. Aber ich bin dankbar dafür, dass wir so leben können, wie wir nun mal leben. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auf Schwierigkeiten hinweisen darf. Wir hatten ja jetzt heute in dem Gespräch Da hatten Sie ja auch gesagt, ich meine, immerhin, es ist Ihr Arbeitgeber, ne, über den Sie sprechen. Okay, ich bin dankbar. Ja, auch da bin ich dankbar, aber es heißt nicht, dass ich nicht auf Probleme hinweisen darf oder keine Ansprüche haben darf. Ja, und das erleben wir beim Thema Migration sehr oft und das erleben wir beim Thema Integration sehr oft. Ich glaube, in dem Moment, wir haben zum Beispiel jetzt 2015, 2016 die Situation ja gehabt mit der, nennen wir es immer Flüchtlingsbewegung. Und auch da, als die Menschen gewisse Sachen gefordert haben, sei es ein Handy oder sonst irgendetwas, dann wurde auch immer wieder diskutiert, die sollen doch überhaupt dankbar sein, dass sie hier sind, also hier sein dürfen. Auch da merken wir das wieder und das finde ich halt schwierig. Also ich möchte nicht aus Angst Sachen nicht ansprechen können oder meine Bedürfnisse runterschrauben oder warum sollen sich meine Bedürfnisse und meine Ansprüche sozusagen, warum sollen sie andere sein als die von Bio-Deutschen? Da gibt es überhaupt gar keinen Grund.
Dankbarkeit, sagen Sie, prägt auch Ihren Vater. Aber alles, was er als Gastarbeiter erlebt hat, da gibt es ja sicher auch viel zu kritisieren. Spricht er über diese Zeit?
Mein Vater spricht sehr, also wenn man ihn anspricht, dann klar, dann antwortet er natürlich auch immer mit einem Lächeln. Aber mein Vater lässt sich seine Trauer nicht wirklich anmerken. Ja, ich finde es immer sehr interessant. Ich bohre auch immer sehr gerne, aber gleichzeitig weiß ich, dass ich ihn vielleicht auch ja verletzen kann. Das möchte ich natürlich auch nicht. Mein Vater blickt aber auch nicht nur auf negative Zeiten. Er hat hier auch eine gute Zeit gehabt. Das müssen wir vielleicht auch nochmal ganz klar sagen. Es ist jetzt nicht so, wenn er an Deutschland denkt, dass er sagt, oh Gott, alles war so furchtbar und ich bin jeden Tag abgewertet worden. Es gab Dinge, die gut gelaufen sind und es gab Dinge, die weniger gut gelaufen sind. Dinge, die weniger gut gelaufen sind, die haben halt nun mal leider ihre sozusagen bis heute noch ihre Auswirkungen. Ja, wie zum Beispiel eine mangelnde Sprachkurse. Das ist ja jetzt nicht so, als ob mein Vater spricht heute viel besseres Deutsch, aber wahrscheinlich würde er heute noch viel besseres Deutsch sprechen, hätte es damals andere Strukturen gegeben. Ja. Um das vielleicht auch mal so zu sagen. Und auch die fehlende Wertschätzung für das, was nicht nur mein Vater, also es ist ja jetzt nicht, mein Vater ist kein Einzelfall, sondern es geht ja um die Generation generell. Wir sprechen ganz wenig über diese Menschen, obwohl sie ja heute entweder in Pflegeeinrichtungen sind oder in sehr, sehr geringe Renten haben. Also ich habe bisher kaum erlebt, dass wir da große Wertschätzung oder Dankbarkeit diesen Menschen entgegenbringen, sondern wir machen sie gewissermaßen unsichtbar.
Sie sind in die Kommunalverwaltung gegangen, Suat Lamrobal, mit dem Wunsch, die zu verändern, sie an die migrationsgesellschaftliche Realität anzupassen. Sie wären nicht so kämpferisch, so motiviert, wie wir sie in dieser Stunde hier auch erleben, wenn es da keine Erfolgserlebnisse geben würde. Was waren, was sind für Sie Erfolgserlebnisse?
Also für mich ist, ich habe, wie Sie richtigerweise gesagt haben, ganz, ganz viele Erfolgserlebnisse innerhalb der letzten 16, fast 17 Jahre gehabt. Und manchmal sind es auch einfach Momente, wie wenn Menschen in die Ausländerbehörde reinkommen und mich dort sitzen sehen und dann der einfach einem so eine gewisse Erleichterung signalisiert. So, da ist ja eine von uns, um es jetzt mal so zu sagen. Das ist manchmal ganz schön. Genauso wie wenn man, Menschen kommen ja auch nun mal ganz viel zu uns, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Und dann plötzlich können sie mit den Menschen auf Arabisch sprechen und die können sich wirklich mal ausdrücken und sagen, worum es ihnen wirklich geht. Das freut mich total. Also in dem Zeitraum 2015, 16, 17, als ich in der kommunalen Migrationsarbeit für die Stadtverwaltung Bonn unterwegs war, war so viel Dankbarkeit und Wertschätzung unglaublich, was ich dort erlebt habe. Und ich denke sehr oft an diese Momente. Manchmal waren es einfach Veranstaltungen, die wir gemacht haben, wo es um das Thema ging, über das wir ganz am Anfang gesprochen haben, und zwar mehr Informationen, niederschwellige Angebote. Wir haben beispielsweise Veranstaltungen initiiert, wo wir in die Flüchtlingsunterkünfte gegangen sind mit einem Rechtsanwalt und einfach Wissen vermittelt haben, aufgeklärt haben. Diese Möglichkeiten habt ihr, und das war in der Funktion innerhalb der Kommunalverwaltung eigentlich etwas sehr Unübliches, und die Menschen waren so voller Dankbarkeit und Wertschätzung. Klar, motiviert einen das total.
Ein weiteres großes Lob in Ihrem Buch sprechen Sie aus, der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Warum ist die beispielhaft?
Weil es da eine zentrale Stelle gibt, die sich den Problemen einfach annimmt. Ich spreche ja gleichzeitig aber auch an, dass ich mir wünschen würde, dass es mehr davon geben würde, beziehungsweise dass die Kapazitäten gewissermaßen erweitert würden. Aber da geht es wirklich mal nur um das Thema Antirassismus. Und das finde ich klar, das ist wunderbar. Mhm. So etwas brauchen wir. Die Menschen haben die Möglichkeit, weil manchmal sind viele Menschen so verzweifelt, wenn man selbst Diskriminierung oder Rassismus erfährt und man hat nicht mal einen Menschen oder eine Stelle, an die man sich wenden kann, dann fühlt man sich ja der Situation sowas von machtlos ausgeliefert. Und diese Stellen helfen einem einfach, in der Situation nicht alleine zu sein. Deshalb habe ich dieses Lob auch ausgesprochen.
Und
das
machen,
meinte ich auch so.
Und machen einen konkreten Vorschlag. Sie haben da eine Idee, eine Art Hotline oder eine Art App einzurichten. Beschreiben Sie mal, was Sie sich da vorstellen.
Ja, wir haben ja immer wieder die Situation, dass Menschen sehr überrascht darauf reagieren, dass entweder Schwarze oder People of Color Alltagsrassismus ausgesetzt sind. Also viele Leute glauben das nicht. Und ich glaube, das muss man dann einfach nochmal visualisieren, damit natürlich gesellschaftlich, aber auch ja innerhalb der Politik, innerhalb der Bundesregierung im Allgemeinen, mal klar wird, wie häufig diese Fälle vorkommen. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie können wir das am besten visualisieren? Warum gibt es nicht so etwas wie eine App oder eine Stelle, wo man das wirklich mal melden kann? Und wir würden das dann wirklich mal deutlich machen, damit wir meinetwegen wie eine Art Landkarte, und dann würde man sehen, okay, so steigen die Fälle, da haben wir besonders viele Fälle, da haben wir besonders wenige Fälle. Aber das wirklich mal festmachen, weil nichts ist schlimmer als wenn, man muss ja sagen, beim Alltagsrassismus oder beim Rassismus im Allgemeinen sprechen wir über sehr subtile Formen und es ist für viele Leute nicht greifbar und auch nicht ersichtlich. Und um das nochmal greifbarer zu machen und vielleicht für viele Menschen wirklich den Ernst der Lage nochmal klar zu machen, wäre so eine Visualisierung hervorragend.
Yalla Deutschland, wir müssen reden. Das Buch von Suat Lamrobal erscheint nächste Woche im Dietz Verlag. Und ich habe es angedeutet, das hat einen eigenen Sound, einen Sound, der auch so ein bisschen an Comedy teilweise erinnert. Vielleicht kein Zufall, denn Sie haben mehrfach die Bonner Comedy-Nacht organisiert. Wann gibt's die wieder?
Wahrscheinlich frühestens Ende nächsten Jahres. Jetzt bin ich so viel mit anderen Dingen beschäftigt. Ich meine, neben meinen ganzen Berufsbezeichnungen, die wir heute gehört haben, bin ich ja vor allem Mama. Da habe ich jetzt auch momentan den Fokus drauf, weil ich auch nochmal Mutter geworden bin. Und so eine Veranstaltung, wenn man sie gut machen möchte, dann braucht sie auch einfach, ja, braucht einfach Zeit. Und mit Corona hatten wir jetzt eine Pause drin. Aber ich erlebe immer wieder, wie schön es ist, wenn wir über Humor gesellschaftlich kritische Themen transportieren, wie da Menschen zusammenkommen. Und es geht gar nicht um die Unterschiede, sondern hauptsächlich um die Gemeinsamkeit. Man fühlt sich nicht auf den Schlips getreten, wenn man gewisse Vorurteile und Stereotype benennt. Und das gelingt uns mit diesem Format hervorragend. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dann nächstes Jahr weitergeht.
Deckt sich Ihr Humor mit dem der Familie Lamrobal?
auf jeden Fall. Also Humor verbindet mich mit meiner Familie, insbesondere mit meiner Schwester Leila, die zweitälteste Schwester. Also so viel, wie wir miteinander lachen und wir müssen uns nur angucken und das ist immer hervorragend und Humor hat uns auch immer wieder geholfen, im Leben weiterzukämpfen. Und mein Vater ist mega humorvoll, mein Bruder ist es, meine Mutter war es. Also von daher, unser zweiter Name ist Humor.
Okay, Suat Humor Lamrobal, Kommunalbeamtin in Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie heute bei uns waren.
Ich danke Ihnen, hat mir sehr gefallen. Bis bald.
Ciao.
Ciao.